Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum letzten Abend unserer Vortragsreihe Abenteuer in der Welt und im Kopf. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich damit, Semester um Semester, seit 10 Jahren mittlerweile, für Sie montagsabend solche Vortragsreihen zu organisieren. Immer der kleine Werbeblock, hier sind noch Restkarten von diesem Semester, dort steht eine Internetseite drauf, da können Sie die Vorträge der letzten 10 Jahre, zumindest die meisten, als Tondateien herunterladen, sich anhören, ist vielleicht das eine oder andere Interessante und Spannende dabei. So, wen haben wir heute zu Gast? Unser Referent heißt Volker Friedrich, lehrt an der Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik, hat Philosophie, Germanistik und Politikwissenschaften studiert und in Philosophie promoviert und eine Ausbildung zum Redakteur hinter sich gebracht und als Journalist und Autor und Publizist gearbeitet. Und dieser Mann will Ihnen heute etwas über das Abenteuer Kritik erzählen und darüber etwas, was das Abendland und die Wissenschaft zusammenhält. Mal gucken, was er zu sagen hat, der Herr Friedrich. Viel Vergnügen bei seinem Vortrag. Dankeschön. Ja, hochverehrte Damen, werte Herren, Bertolt Brecht, der Dichter Bertolt Brecht, hat uns die wunderbaren Geschichten von Herrn Keuner geschenkt. Und eine heißt Mühsal der Besten und geht so. Woran arbeiten Sie? Wurde Herr Keuner gefragt. Herr Keuner antwortete, ich habe viele Mühe, ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Sie werden heute ein paar Vorschläge hören, wie wir mit unseren Irrtümern umgehen und etwas aus ihnen machen können. Kurzum, ich möchte Ihnen, und das ist selbst schon ein wenig abenteuerlich, in einem Essay einen Überblick darüber geben, welche Rolle der Begriff der Kritik für das Abendland und die Wissenschaft hat, woher er kommt, welche wesentlichen Merkmale er hat und was Kritik als Methode darstellen könnte und wo die Grenzen der Kritik womöglich liegen. Mein philosophischer und rhetorischer Essay, mein Versuch, ist insofern abenteuerlich, weil er Unmögliches zu leisten verspricht. Ihnen also keinen Überblick zu verschaffen vermag, sondern bestenfalls Streiflichter werfen wird auf einen der bedeutendsten Begriffe unserer Kulturgeschichte. Nun habe ich meine zuvor formulierten Ambitionen eingeschränkt und das werden Sie unschwer erkannt haben, war eine vorweggenommene Selbstkritik. Bevor ich mich mit ein paar kurzen Hinweisen zur Wortherkunft tummle, möchte ich Ihnen noch klarstellen, worum es in meinem Vortrag nicht oder nur am Rande gehen wird. Nämlich um das, was wir im Alltag unter Kritik verstehen, um das, was wir ritualisiert im Berufsleben oder an einer Hochschule als konstruktive oder destruktive Kritik bezeichnen oder in Ehe und Familie, Beziehungen und Freundschaften als Krittelei und Nörgelei. Mir geht es in der Tat um größere Zusammenhänge. Woher stammt das Wort Kritik? Wer in Etymologie der Wortherkunftslehre nicht sattelfest ist, und wer ist das schon, der kann sich zuerst einmal überlegen, ob bei einem Wort etwas auf eine deutsche Wurzel hindeutet. Sollte das nicht der Fall sein, hat er nahezu eine 50-50-Chance, wenn er darauf tippt, ein Wort könne aus dem Griechischen oder dem Lateinischen stammen. Zu Ihrer Sicht, sicher nicht allzu großen Überraschung kann ich Ihnen verraten, das Wort Kritik ist griechischen Ursprungs. Die Griechen sind eben schon lange in aller Munde. Es gibt eine ganze Reihe altgriechischer Vokabeln, die zum Wortfeld von Kritik zählen. Das Verb krinein beispielsweise kann unter anderem übersetzt werden mit scheiden, sichten, trennen, unterscheiden, beurteilen, glauben, meinen, deuten, auslegen, urteilen, richten, ein Urteil fällen. Das Substantiv Krisis steht unter anderem für Entscheidung, Erprobung, Urteilen, Beurteilen, Untersuchung. Ein weiteres Substantiv Krites meint den Entscheidungsträger, den Richter. Und das Adjektiv Kritikos bedeutet urteilsfähig. unserem Verständnis von Kritik entsprechen die altgriechischen Ausdrücke Kritike oder Kritike Techne, also das, was der Lateiner Ars Critica nannte, die Kunst der Kritik, ihre Technik, ihre Methode. Jedenfalls können wir aus all dem schließen, dass in Kritik und im Kritisieren steckt, eine Differenz zu bilden, zu unterscheiden, zu urteilen. Der Kritiker ist also jemand, der über Differenzierungs- und Urteilsvermögen verfügen muss. Und nun dürften Sie verstehen, warum ich auf die negativen Bedeutungen, die wir in der Alltagssprache mit Kritik verbinden, nicht näher eingehen werde. Mit Herumnörgeln und Kritteln hat der Begriff von Kritik nichts zu tun, dieser Begriff, den wir uns heute Abend gemeinsam vornehmen. Die Aspekte, auf die wir zu sprechen kommen, werden mit Begriffen belegt, wie Gesellschaftskritik, Kulturkritik, Ideologiekritik, all das streifen wir im Folgenden. Aber ich möchte einen kleinen Umweg gehen und ein paar der Philosophen nennen, die in der Geschichte des kritischen Denkens eine besondere Rolle spielen. In der griechischen Antike waren das Protagoras und Sokrates, im Mittelalter Cusanus, dann die Denker der Aufklärung, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche zählt dazu im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert Karl Raimund Popper. Und ein wenig gehe ich auch ein auf Richard Rorty. Zudem werden wir noch auf ein paar kulturkritische Überlegungen verschiedener Gegenwartsautoren eingehen. Um das klarzustellen, die Geistesgeschichte ist voll von Anmerkungen, Ideen und Theorien zum kritischen Denken. Die von mir ausgewählten Denker stehen dafür nur exemplarisch. Sie ähneln einander aber in ihrem Verständnis von Wahrheit. Folgen wir ihrer Spur historisch und fangen mit Protagoras an. Protagoras gehörte zu den Sophisten. Das griechische Wort Sophia wird gemeinhin mit Weisheit oder Wissenschaft übersetzt. Es bildet den zweiten Wortbestandteil von Philosophia, der Liebe zur Weisheit, der Philosophie. Die Sophisten waren Philosophen und Rhetoriker, die im 4. und 5. Jahrhundert vor Christus als Wanderlehrer umherzogen und Schüler unterrichteten, gegen Bezahlung. Studiengebühren sind also eine alte Erfindung. Zu diesen Sophisten zählte Protagoras, der dem kritischen Denken entscheidende Impulse gegeben hat. Von ihm stammt der berühmte sogenannte Homo Mensura-Satz, der da lautet: Aller Dinge Maß ist der Mensch, derer, die sind, dass sie sind, derer, die nicht sind, dass sie nicht sind. Aller Dinge Maß ist der Mensch, der Dinge, die sind, dass sie sind, und der Dinge, die nicht sind, dass sie nicht sind. Was ist damit gemeint? Philosophisch gesehen wird damit klargelegt, dass der Menschenwahrnehmung der Welt eine ist, die nicht objektiv ist, die die Welt also nicht ungefiltert aufnimmt, sondern eine Deutung ist, eine von Menschen gemachte Deutung, eine Interpretation der Welt. Hinter dieser Sichtweise steht ein Wahrheitsbegriff, der zentral ist für die Geschichte des kritischen Denkens und uns begleiten wird. Ein weiterer entscheidender Impuls, den Protagoras dem kritischen Denken gegeben hat, finden wir in folgenden Gedanken. Zitat: Über die Götter kann ich weder sagen, dass sie sind, noch auch, dass sie nicht sind. Vieles steht dem Wissen hindernd im Wege, die Undeutlichkeit der Sachlage und dass das Menschenleben kurz ist. Warum ist dieser Satz ein so wichtiger Impuls für das kritische Denken? Erstens stellt er in Frage, dass wir einen gesicherten Zugang zu einem Wissen über die Götter, über Gott hätten. Damit wird eine wichtige Unterscheidung, die wir heute treffen, überhaupt erst möglich zu treffen, nämlich die Unterscheidung zwischen Glauben und Wissen. Die Gewissheit der Religion basiert auf Glauben, nicht auf Wissen. Wir können in Protagoras, also einen Begründer der Religionskritik, sehen. Zweitens wird Gewissheit selbst ungewiss in diesem Satz, will sagen, dieser Satz über die Götter von Protagoras hat Konsequenzen für ein Verständnis von Wahrheit. Wir finden auf die großen Fragen der Menschen keine absolut wahren und gewissen Antworten, weil wir sie nicht deutlich erfassen können und unsere Möglichkeiten des Erkennens die Möglichkeiten sterblicher, endlicher Wesen sind, uns also nur eine eingeschränkte Erkenntnis zuteil wird. Soweit zu Protagoras. Schauen wir kurz auf den nächsten meiner Kronzeugen des kritischen Denkens, Sokrates. Erst ein paar Jahre, wahrscheinlich etwa 15 Jahre nach Protagoras, zur Welt gekommen, um 470 vor Christus herum. Sein berühmtes Diktum, ich weiß, dass ich nichts weiß, werden Sie leicht in diesen Kontext setzen können, über den ich rede, behandelt es doch ebenfalls die Begrenztheit und die Ungewissheit unseres Wissens. Sokrates hat dieses Denken, das kritische Denken, methodisch geformt, hat eine Fragetechnik entwickelt, die letztendlich auf eine Sprachkritik und eine Argumentationsanalyse hinauslief. Er machte den Athenern klar, dass sie Begriffe, die zentral und wichtig für ihr Leben sind, nicht zu definieren wissen und dass sie sich in ihren Erklärungsversuchen und Argumentationen in Widersprüchen verstricken. Der Philosoph und Theologe Nikolaus von Kues, latinisiert Cusanus genannt, lebte im 15. Jahrhundert am Übergang vom mittelalterlichen zu neuzeitlichem Denken. Der Humanist geht davon aus, dass unser Erkennen konjektural ist, also auf Mutmaßungen basiert. So schreibt er, die letzte Genauigkeit der Wahrheit sei unerreichbar. Jede menschliche Behauptung über das Wahre stelle eine Mutmaßung dar. Unser Wissen ist somit Vermutungswissen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Denker der Aufklärung wandten das kritische Denken auf die Gesellschaft an. Gesellschaftskritik wurde primär zur Kritik der politischen Verhältnisse, aber auch zu einer ethischen Forderung an die Bildung. Der kritisch denkende Mensch und Bürger, der aufgeklärte Mensch, wird zum Idealbild. Nirgendwo wird das treffender dargelegt als in Immanuel Kants berühmten Aufsatz zur Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Sollten Sie diesen Text nicht kennen, dann nehmen Sie das als Versagen unseres Bildungswesens. Der Aufsatz beginnt so. Aufklärung ist der Ausgang, also das Hinausgehen, Weggehen des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt. Nämlich dem Mangel des Verstandes, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung, schreibt Kant. Und er fährt fort, Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum so ein großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben. Und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. So, verehrte Damen, werte Herren, beginnt in meinen Augen einer der zentralen Texte der Kulturgeschichte. Wollten Sie sonst nicht viel von unserer Geistesgeschichte wissen, dann lesen Sie wenigstens das. Und dann nehmen Sie noch Kants Schrift zum ewigen Frieden sich vor, dann haben Sie das Intus, was für das heutige Denken über Völkerrecht prägend ist und eine Erklärung dafür, was das Selbstverständnis der Vereinten Nationen ausmacht. Gut, geht man dem Begriff der Kritik in der Geistesgeschichte weiter nach, so darf man allerdings nicht nur diese kleinen Texte von Immanuel Kant nennen, sondern muss auch seine großen Kritiken anführen. Die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Keine Angst, ich gehe darauf jetzt nicht viel näher ein. Ich sage Ihnen nur Folgendes, in der Kritik der reinen Vernunft befasst sich Kant mit der Frage, was der menschlichen Erkenntnis möglich ist zu erkennen und was nicht. Er zeigt auf, wo der Tellerrand unseres Denkens endet. Eine Grundfrage dabei ist die nach der Bedingung der Möglichkeit, diese oder jene Theorie überhaupt aufzustellen. Dieser Begriff Bedingung der Möglichkeit, den werden wir noch mal begegnen heute. der nächste in der Reihe der Philosophen, Friedrich Nietzsche. Er lässt sich lesen, ich weiß, Nietzsche-Kenner werden sagen, das ist eine mögliche Interpretation, ja, aber so lese ich ihn. Er lässt sich lesen als ein aufgeklärter Aufklärer. Er klärt das Denken der Aufklärung über seine Grenzen auf, über dessen Grenzen, und hinterfragt radikal kritisch die Voraussetzungen von Überzeugungen und Philosophien generell. Nietzsche wendet sich dabei der Sprache selbst zu und zeigt, dass die Sprache selbst rhetorisch ist, also nicht die Wahrheit an sich erfasst, sondern überzeugen will, also auf eine Wirkung zielt. Im 20. Jahrhundert geht Karl Raimund Popper diesen Weg weiter und macht die Wissenschaft zum Gegenstand eines kritischen Denkens. Was zeichnet die Wissenschaft aus in seiner Sicht? Eben nicht, dass sie die Wahrheit mit Sicherheit und Gewissheit ans Licht bringe, dass sie ihr gar offenbart werde, die Wahrheit, sondern Wissenschaft kennzeichnet, dass sie sich der Wahrheit annähern kann. Wir können uns, so Popper, nie sicher sein, im Besitz der Wahrheit zu sein, ausgenommen in banalen Fragen. Karl Raimund Popper wurde 1902 in Wien geboren, starb 1994 in London. Poppers Theorie des kritischen Rationalismus sieht in der Kritik den Motor der menschlichen Entwicklung, der Kultur, der Gesellschaft, der Politik und der Wissenschaft. Eine Theorie wird in dieser Sichtweise zu einer wissenschaftlichen Theorie dann, wenn sie sich schon der Form ihrer Äußerung nach kritisierbar macht. Da wissenschaftliche Theorien nie bewiesen werden können, laut Popper, sondern nur widerlegt, falsifiziert, gibt eine wissenschaftliche Theorie an, durch welche Umstände oder Ereignisse, treten sie denn ein, sie widerlegt, falsifiziert werden könnte. Dieses Kriterium der Falsifizierbarkeit ist das Kennzeichen von Wissenschaften, laut Popper, also die Voraussetzung, sich kritisierbar zu machen. Darin sieht Popper das entscheidende Kriterium für Rationalität, Kritisierbarkeit. Theorien, Ideologien, die als geschlossene und alles erklärende Systeme auftreten, werden dem nicht gerecht. Popper sagt, der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle. Und wer von Ihnen jetzt an die Ideologien von alles erklärenden religiösen Fanatikern denkt, zieht die richtigen Schlüsse. Wahrscheinlich hat der amerikanische Philosoph Richard Rorty in dieser geschichtlichen Linie des kritischen Denkens nicht den Rang wie die bisher angeführten Philosophen. Rorty wurde 1931 in New York geboren und starb 2007 im kalifornischen Palo Alto. Er setzte die Philosophie fort, die die sogenannten Pragmatisten entwickelt hatten, Philosophen wie Charles Sanders Peirce, William James und John Dewey. Auch sie hätte ich einordnen können in die Traditionslinie des kritischen Denkens, das auf einen absoluten Wahrheitsbegriff verzichtet. Rorty hat seine Haltung zum Wahrheitsbegriff folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Da Wahrheit eine Eigenschaft von Sätzen ist, da die Existenz von Sätzen abhängig von Vokabularen ist und da Vokabulare von Menschen gemacht werden, gilt dasselbe für Wahrheiten. Wahrheiten werden von Menschen gemacht. Wir sind im Grunde wieder bei Protagoras und dem Homo Mensura-Satz. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Rorty sagt uns nun, wie wir messen, wenn wir Maß anlegen. Er sagt, der menschliche Maßstab ist die Sprache. Dafür, wie wir alles messen, alles verstehen und erklären, das hängt ab von unseren Vokabularen. Falls es an einer von Technik und Wirtschaft geprägten Hochschule daran Zweifel gäbe, was Techniker messen und Wirtschaftler berechnen und Architekten konstruieren und Designer gestalten, hängt demnach von dem Vokabular ab, das sie wählen. Welche Konsequenzen das nur hätte, nehme man es ernst. Zur Kritik an der Institution Hochschule verliere ich später noch ein paar Sätze. Da die Wichtigkeit der Sprache so betont wird, kann man, zumal in einer bilderbesoffenen Zeit wie der unsrigen, fragen, wie es mit den Bildern und der Kritik steht. Kritik in diesem umfassenden Sinne. Ich meine nicht Kritik im Sinne einer Karikatur beispielsweise, ja, wo natürlich auch Kritik angestoßen wird. Also, wie steht es in diesem umfassenden Sinne mit Kritik und Bildern? Umfassenden Sinne, Kritik als Lösung komplexer Probleme, als Aufklärung und in einer sachlichen, argumentativen und methodischen Form vorgetragen. Diese Form von Kritik ist an die Verbalsprache gebunden. Man kann mit Bildern allein nicht argumentieren. Man kann Visuelles, man kann Bildakte und Zeigehandlungen zur Unterstützung einer Argumentation heranziehen. Man kann versuchen, durch diese Form der Affekterregung die Gegenüber offener zu machen für die vorzutragenden Argumente. Aber man kann eine verbalsprachliche Argumentation nicht ersetzen durch irgendwelche rein visuellen Signale. Die Bilder bedürfen der erklärenden Worte, wenn wir uns über deren Deutung austauschen möchten. Kritik ist Sprache. Sie findet sprachlich zu ihrem Ausdruck. Folgerichtig nimmt eine große Traditionslinie der Kritik ihre ureigene Ausdrucksform in den Blick und wird zur Metakritik, also zur kritischen Betrachtung der Sprache selbst, ihrer Möglichkeiten, ihrer Stärken und ihrem Unvermögen, ihrer Schwächen. Richard Rorty wäre zum Beispiel ein Vertreter auch dieser Metakritik, die im Übrigen die Philosophie des 20. Jahrhunderts im Kern gekennzeichnet hat. Wir sprechen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts vom sogenannten Linguistic Turn, also einer sprachphilosophischen Wende. Die Philosophen haben primär Sprachuntersuchungen gemacht. Und dieser Begriff Linguistic Turn ist zwar nicht von Richard Rorty erfunden worden, das hatte ein anderer amerikanischer Philosoph schon mal so benannt, aber Richard Rorty hat ein Buch herausgegeben, das heißt Der Linguistic Turn. Und dieses Buch hat dann diesen Begriff stark geprägt. Heute haben wir eine ganze Menge Turns, zum Beispiel ein Visual Turn oder ein Pictorial Turn und ein Rhetoric Turn und so weiter. Also es wird ganz schön geturnt. Wie auch immer. Mit Rorty möchte ich diese kleine Geschichte der Kritik und des kritischen Denkens erstmal abschließen. Diese Kritik in der Form, das haben Sie gemerkt, kreist im Kern um den Begriff der Wahrheit. Wenn wir wie diese Denker davon ausgehen, dass niemand von uns die Wahrheit gepachtet hat, wenn wir davon ausgehen, dass jeder von uns fehlbar ist und irren kann, dann darf niemand mit absoluter Gewalt über andere herrschen. Dann müssen wir miteinander reden und uns über Lösungen für unsere Probleme verständigen. Soweit, so gut. Ich nehme an, da würden womöglich die meisten von Ihnen zustimmen können. Nur, wie geht das? Wie verständigen wir uns über Lösungen für unsere Probleme? Für diese Aufgabe wird das wichtig, was wir als Methoden der Kritik bezeichnen können. Und zudem wird eine Art Stilistik der Kritik bedeutsam und womöglich auch eine Ethik der Kritik. Zu den Methoden der Kritik gehört im Wesentlichen, Argumentationen zu entwickeln und Argumentationen zu analysieren. Argumentationen sind Begründungszusammenhänge, in denen aus Prämissen Konklusionen, also aus Behauptungssätzen, Schlussfolgerungen logisch und folgerichtig oder zumindest plausibel, nachvollziehbar abgeleitet werden. Damit Argumentationen überzeugen, müssen sie einerseits schlüssig sein, dürfen sich also nicht in Widersprüchen verstricken oder gegen die Regeln der Logik verstoßen. Andererseits müssen Argumentationen, um zu überzeugen, auch glaubwürdig und wirkungsvoll vorgebracht werden. Die Kenner unter Ihnen entdecken hinter diesen Sätzen das Modell der Rhetorik. Es wird an Logos, den Verstand, an Ethos, die Glaubwürdigkeit und an Pathos, die Affekte, die Gefühle appelliert. Dieses Gesamtpaket muss überzeugend und wirkungsvoll vorgebracht werden. Es müssen also Angemessenheit in der Wortwahl gegenüber der Argumentationssituation, gegenüber dem Publikum und gegenüber dem Gegenstand der Argumentation herbeigeführt werden. Wie geht man dabei ganz praktisch vor? Man stellt Fragen wie: Stimmt das? Stimmt, was ich behaupte? Stimmt, was mein Gegenüber behauptet? Wie muss ich meine Überzeugungen formulieren, damit sie schlüssig sind und plausibel erscheinen? Welche Voraussetzungen mache ich, wenn ich diese Idee vertrete? Kann ich diese Voraussetzungen in Frage stellen? Welche Voraussetzungen macht mein Gegenüber bei seinen Ideen? Sind diese Voraussetzungen haltbar? Sind die Schlussfolgerungen folgerichtig? Ist glaubwürdig, was vorgetragen wird? Wenn ja, woran liegt das, dass es glaubwürdig ist? Wenn nein, woran liegt es, dass es nicht glaubwürdig ist? Ich möchte Ihnen ein paar Minuten vorlaufen lassen von Gedanken, die Karl Popper geäußert hat und die zu unserem Thema Kritik gut passen. Schauen wir mal, ob es klappt.
Es gibt einen Weg zur Philosophie, der sehr klar ist. Nämlich wir alle haben philosophische Vorurteile. Da gibt es eine lange Liste, zum Beispiel rassistische Vorurteile oder Klassenvorurteile. Von welcher Klasse das jetzt kommt und ob es wirklich Klassen gibt, ist nicht notwendig, dass wir das besprechen. Aber Klassenvorurteile gibt es selbstverständlich. Das Wichtige an der Philosophie ist, dass sie diese Vorurteile, die wir alle haben und die großenteils traditionelle Vorurteile sind, dass sie diese Vorurteile kritisiert, dass sie zeigt, wie abhängig wir von diesen Vorurteilen sind, wie falsch diese Vorurteile sind und dass sie durch Kritik unsere, sagen wir, populäre Philosophie, die wir alle unbewusst in uns herumtragen, berichtigt.
Was Popper hier mit Vorurteil meint, ist nicht nur das, was wir im umgangssprachlichen Sinne darunter verstehen, sondern das, was ich hier mit dem Begriff der Voraussetzung bezeichnet habe. Ja, also das, was unserem Denken vorausgeht, unseren Schlussfolgerungen vorausgeht, das ist hier gemeint. Nun gut, das sind natürlich nur kurze, kleine Hinweise darüber, wie Argumentationen vonstatten gehen. Wenn Sie in die Literatur schauen, das ist ein Riesenthema und dazu wird nach wie vor geforscht und Argumentationstheorie und so weiter ist ein riesiges Feld, um das sich verschiedene Bereiche kümmern, die Philosophie, die Logik, die Dialektik und die Rhetorik sind da intensiv dabei. Vielleicht fragen wir uns parallel zu dem, was ich hier so erzähle oder hinterher, ob wir darin eigentlich wirklich gut trainiert sind oder ein gutes Training bekommen haben durch unsere Schulbildung, unsere Hochschulbildung. Ich will diese methodischen Fragen nicht weiter vertiefen, sondern den zur Seite stellen, überlegen zu einer Stilistik der Kritik und einer Ethik der Kritik. Und die beiden, das ist im Übrigen, wie ich finde, spannend, kann von mir heute nicht ausgeführt werden, aber ich finde es spannend, die beiden, die Stilistik und die Ethik der Kritik, berühren sich, überschneiden sich an gewissen Punkten. Zu den beiden Bereichen Stilistik und Ethik der Kritik ein paar Anmerkungen. Die Stilistik der Kritik reicht zuerst einmal von der Sachlichkeit bis hin zur Polemik. Wir finden alle möglichen Formen, wie wir Kritik üben können. Welcher Stil angemessen ist, hängt vom Gegenstand, von der Situation und vom Publikum ab. Die Differenzkriterien für diese Frage, also wie kann ich das unterscheiden, was jetzt der Situation angemessen ist, was dem Publikum angemessen ist, was dem Gegenstand angemessen ist. Diese Differenzkriterien für die Frage nach dieser Angemessenheit sind die Wirkungsabsicht, die verfolgt wird, und die Wirkmittel, die eingesetzt werden dafür. Also die stilistischen Mittel im engeren Sinne. Wirkungsabsicht, was will ich denn erzielen mit meiner Kritik? Was will ich erreichen? und auf welchem Weg, mit welchen verbalen, stilistischen Gestaltungsmitteln, wenn Sie so wollen, komme ich dahin. Im Zweifel sind die von der klassischen Rhetorik bereits benannten Stilqualitäten die beste Wahl. Dazu zählen Klarheit, Deutlichkeit und Verständlichkeit. Wie sagte Karl Popper, wenn du etwas nicht einfach und klar ausdrücken kannst, arbeite weiter, bis du es einfach und klar ausdrücken kannst. Unverständlichkeit ist also eine Folge mangelnder Arbeitsintensität. Setzen Sie sich so mit diesem Gedanken mal in die meisten Vorlesungen, die Sie so hören, oder schauen Sie mal an, was an Jargon produziert wird, insbesondere in den Wissenschaften, aus denen ich komme. Ich hoffe, Sie können mich dieser Haltung heute nicht überführen. Aber wenn wir das uns klar machen, dann führt die Stilistik über zur Ethik der Kritik. Da ist ein Zusammenhang. Wer kritisierbar sein will, muss sich so ausdrücken, dass er kritisiert werden kann. Wer kritisieren möchte, muss akzeptieren, sollte er widerlegt werden, das muss er hinnehmen. Ja? Die Reaktion auf Widerlegung und Kritik wäre, das zu tun, was Richard Rorty als die Aufgabe des Intellektuellen ansieht. Er sagte mir mal, ich sehe Arbeit für alle Intellektuellen am Rande der Politik. Es gibt nichts Spezielles, das die Philosophen als solche tun müssen. Wir Philosophen haben keine spezielle philosophische Aufgabe. Wir sind Kulturkritiker, die Platon, Aristoteles, Kant, Hegel und so weiter gelesen haben. Dass wir die großen Philosophen gelesen haben, das gibt uns eine bestimmte Kompetenz, Kritiker zu werden, denn wir wissen, woher die Ideen kommen, die die Leute heutzutage akzeptieren oder benutzen. Unsere historischen Kenntnisse, unsere Kenntnis der Philosophie ist von Zeit zu Zeit nutzbar, weil wir darüber etwas sagen können, was dabei herauskommt, wenn man die Ideen von Marx mit den Ideen von Heidegger mischt oder was dabei herauskommt, wenn man eine aristotelische Idee mit einer kantischen Idee mischen will. Aber im Allgemeinen sind wir nur Intellektuelle mit denselben Aufgaben wie alle Intellektuellen. Kurz gefasst, die Aufgabe des Intellektuellen ist also, unsere Vokabulare zu verbessern. Randbemerkung, Frage, sind Professoren Intellektuelle? Zur Ethik der Kritik und zur Ethik des Intellektuellen gehört es sicher auch, Grenzen der Kritik zu bedenken. Wenn Kritik bodenlos, ohne Werte operiert, dann lässt sie die Bedingungen der Möglichkeit von Kritik, dann löst sie sie auf. Kritik muss sich also immer fragen, zerstöre ich, was ich verbessern möchte? An dieser Stelle ist anzubinden die Forderung nach einer gewissen Sachlichkeit der Kritik und eben auch die Ablehnung von Kritik und Selbstkritik als perfide Inszenierung, wie wir sie aus Tribunalen in Diktaturen kennen. An dieser Stelle bietet es sich an, noch einmal auf ein Denken einzugehen, das sich der Kritik entzieht. Irrationalismus muss nicht allein metaphysisch-spekulative oder gar esoterische Formen annehmen. Irrationalismus kann auch hinter einer Zweckrationalität stecken, die auf den ersten Blick schlüssig, folgerichtig, plausibel wirkt. Welchen zweiten Blick müssen wir auf den Irrationalismus werfen, um ihn als solchen zu entlarven? Wir müssen nach den Bedingungen der Möglichkeit fragen, die hinter dieser Art zu denken steckt. Welche Voraussetzungen werden gemacht, um zu solchen Theorien, Annahmen und Schlussfolgerungen zu kommen? Die Frage müssen wir untersuchen, wenn wir herausfinden wollen, was den Irrationalismus kennzeichnet. Ich werde nachher noch ein, zwei Beispiele dazu geben. Rorty sprach von den Philosophen als Kulturkritiker. Diesem Stichwort möchte ich das letzte Kapitel meines Vortrags widmen, der Kulturkritik. Im Handbuch Kulturphilosophie, eine Fachpublikation, wird in dem Kapitel über Kulturkritik geschrieben, dieser Begriff lasse sich nicht kurzerhand definieren. Kulturkritik diene meist als Sammelbegriff für, und hier wird nun der Germanist und Kulturwissenschaftler Georg Bollenberg zitiert, Kulturkritik diene meist als Sammelbegriff für Verlustgeschichten und Pathologiebefunde, die sich unter Berufung auf bessere Zeiten gegen die eigene Zeit richten. Ich räume ein, von diesem Reflex bin ich nicht frei. Ich sammle Verlustgeschichten und Pathologiebefunde und richte mich gegen die eigene Zeit. Allerdings weiß ich nicht, ob es bessere Zeiten je gab. Zur Kulturkritik und zur Gesellschaftskritik gehört die an unserem Wirtschaftssystem. Von einem Kulturkritiker unserer Tage stammt der Satz: Diese Wirtschaft tötet. Ein paar Zeilen darauf heißt es in diesem Text: Die große Gefahr der Welt von heute mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot ist eine individualistische Traurigkeit, die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht, aus der krankhaften Suche nach oberflächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung. Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen. Diese Wirtschaft tötet. Wissen Sie, von wem das ist? Papst Franziskus. Wir können jetzt etwas zynisch darüber spekulieren, warum lebt der Mann noch? Ganz einfach, ich glaube, dass es mittlerweile egal ist, was so einer sagt. Also die Macht des Wortes ist heute nicht mehr gegeben. Zu früheren Zeiten wäre das so ziemlich der größte soziale Sprengstoff gewesen, den sie äußern hätten können, in der Rolle des Papstes. Diese Wirtschaft tötet. Sie verstößt also gegenüber das womöglich bedeutendste Prinzip der 10 Gebote. Und um dieses Grundprinzip der Humanität zu achten, muss man nicht gläubig sein. Ja, du sollst nicht töten. Das ist nicht ein Wert, der allein den Christen vorbehalten wäre, sondern es ist schlichtweg eine Frage der Humanität. Eine aktuelle Form der Kulturkritik wäre die Technikkritik. Anklingen lassen habe ich schon die Kritik daran, dass die Vokabulare der Technik wenig hinterfragt werden. Und dass das eine ethische Dimension hat, zeigt der amerikanische Medien- und Kulturtheoretiker Neil Postman. Der hat mal eine ganze Liste an Fragen aufbereitet, die man stellen könnte, wenn man sich mit Technik beschäftigt und überlegt, was wir da in die Welt setzen, wollen wir das so haben, wollen wir das nicht haben, wozu ist es gut und so weiter. Er schreibt: Die als erstes auf der Hand liegende Frage, die hinsichtlich jeglicher neuer Technologie zu stellen wäre, etwa in Bezug auf interaktives Fernsehen, virtuelle Realität, das Internet oder meinetwegen auch Türklinken und Toaster, die menschliche Sprache verstehen, die erste auf der Hand liegende Frage wäre: Was ist das Problem, für das diese Technik die Lösung bietet? Stellen wir solche Fragen? Ich glaube nicht. Eine weitere Frage, die er aufwirft, ist: Wessen Problem ist es? Also, welches Problem löst es und wer hat dieses Problem überhaupt? Weitere Frage ist: Welche Leute und Institutionen werden durch eine neue technologische Lösung am stärksten geschädigt? Ich könnte mir vorstellen, wenn man solch einen Fragenkatalog zu einem Grundprinzip eines Curriculums technischer Wissenschaften macht, dann würde sich womöglich ein bisschen was verändern in unserem Blickwinkel auf diese Dinge. Ich möchte mit so ein paar losen Beispielen weitermachen. Wir umgeben uns alle gern mit den neuen Medien, das ist so. Unlängst ging der Fall eines spanischen Kulturreferenten durch die Presse. Der hat sich beteiligt an einer Diskussion. Auf dem Medium Twitter wurde diskutiert, was ist ein schlechter Witz? Ja, welche Witze sollte man nicht machen? Und er hat dann Beispiele angeführt und hat ihn in Anführungszeichen gesetzt. Und ich schaue mal, ob ich gerade eines dieser Beispiele finde auf die Schnelle. Ja, er hat ein Beispiel, das er nannte, sei ein Witz zu Lasten einer Journalistin, einer spanischen, die beide Beine verloren hatte. Er sagte, Beispiel für einen schlechten Witz wäre, zu sagen, man habe einen Friedhof schließen müssen, damit sie sich dort keine Ersatzteile besorge. Nochmals, der Kontext ist, ich gebe ein Beispiel für einen schlechten Witz. Ich stelle das in Anführungszeichen. Was ist passiert? Dieser Mensch hat jetzt, glaube ich, in Madrid eine neue Stelle antreten wollen, als Dezernent für Kultur. Diese Diskussion über diese Witze ist 4 Jahre her. Sie wurde im Internet aufgenommen und wie nennt man das heute? Ich übersetze es mal lieber nicht, klingt dann nicht mehr ganz so gut. Ein Shitstorm brach über ihn weg. Und der Mann konnte schlussendlich diese Stelle nicht antreten. Er hat klar formuliert, ich habe das ja alles nicht so gemeint. Ich habe Beispiele in dieser Diskussion für einen schlechten Witz angegeben, aber das nützt nichts mehr. Wie kommt sowas? Warum entsteht solch eine Situation? Lassen wir mal beiseite, ob es klug ist, sich in solch einem Medium überhaupt auszutauschen über solche Fragen, ob das dafür geeignet ist. Ich glaube, dass wir an dem Beispiel etwas erkennen können, was mit unserer Kritikfähigkeit womöglich eng zu tun hat. Ich sehe darin ein Beispiel für die Unfähigkeit zu lesen und die Unfähigkeit, die eigene Wahrnehmung zu kritisieren und zu korrigieren. In einem Buch des Literaturnobelpreisträgers Mario Vargas Llosa findet man zwar nicht bezogen auf diesen Fall, aber doch ein paar interessante Hinweise. Dieses Buch, wenn Sie sich für Kulturkritik aktuellerer Natur interessieren, kann ich Ihnen empfehlen. Dieses Buch heißt Alles Boulevard. Wer seine Kultur verliert, verliert sich selbst. Da geht Vargas Llosa auf einen lateinamerikanischen jungen Autor ein, Jorge Volpi, der die Ankunft der E-Books feiert, ja, und schreibt, das sei eine radikale Transformation aller mit der Lektüre und der Übermittlung von Wissen verbundenen Praktiken. Und er versichert, dadurch entstehe der größte Impuls für die Demokratisierung der Kultur in der neueren Zeit. Also dieser Volpi glaubt, dass das digitale Buch, so schreibt Vargas Llosa, sehr bald viel billiger sein wird als das aus Papier, und die Texte würden dann nicht mehr nur mit Bildern, sondern mit Audio und Video angereichert. Das haben wir bereits jetzt. Also das ist ein bisschen ein paar Jahre her. Buchhandlungen und Bibliotheken, Literaturagenten, Lektoren, Verlage und Vertriebe würden verschwinden, und was bliebe, sei allein die Sehnsucht nach dem Alten. Diese Revolution, sage Volpi, trage auf entscheidende Weise bei zur größten demokratischen Verbreitung, welche die Kultur seit der Erfindung des Buchdrucks erlebt hat. Und jetzt antwortet darauf Vargas Llosa. Wahrscheinlich hat Volpi recht, aber diese Aussicht, die ihn zum Jubilieren bringt, ängstigt mich und noch ein paar andere. Im Unterschied zu Volpi glaube ich nicht, dass der Wechsel von Papier zum elektronischen Format harmlos wäre, ein bloßer Wechsel der Verpackung. Es ist auch einer des Inhalts. Ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute, wenn ein Schriftsteller virtuelle Literatur schreibt, wird er nicht mehr so schreiben, wie er es bisher getan hat. Auf die Materialisierung des Geschriebenen aus, materialisiert in diesem konkreten, berührbaren und dauerhaften Gegenstand, der das Buch ist oder uns zumindest zu sein scheint. Etwas von der Unkörperlichkeit des Elektronischen Buchs wird sich auf den Inhalt übertragen, wie es ja auch mit diesen unbeholfenen Texten geschieht, die ohne Satzbau noch sonstige Ordnung und mit ihren Stummelwörtern und ihrem Jargon oft kaum zu entziffern in der Welt der Blogs, bei Twitter, Facebook und auf anderen Kommunikationsplattformen vorherrschen. Als fühlten sich ihre Verfasser von jeder formalen Anforderung befreit und berechtigt, den gesunden Menschenverstand fahren zu lassen und die Grammatik und die elementarsten Grundsätze des sprachlichen Anstands zu missachten. Das Fernsehen ist bisher der beste Beweis dafür, dass der Bildschirm die Inhalte, die Gedanken vor allem, banalisiert und dazu neigt, alles, was über ihn flimmert, in ein Spektakel zu verwandeln, im äußerlichsten und vergänglichsten Sinne des Wortes. Mein Eindruck ist, dass Literatur, Philosophie, Geschichte, Kunstkritik, von Lyrik gar nicht zu sprechen, dass alle für das Netz verfassten kulturellen Manifestationen ohne Zweifel immer unterhaltsamer werden, das heißt oberflächlicher und flüchtiger, wie alles, was sich in die Abhängigkeit der Aktualität begibt. Wenn dem so ist, werden die kommenden Generationen schwerlich in der Lage sein, all das zu würdigen, was jene Werke wert sind und bedeuten, die ein Denken oder einen Akt der Schöpfung erfordern, denn sie werden ihnen genauso fern und exzentrisch erscheinen, wie uns heutigen die scholastischen Dispute des Mittelalters über die Engel oder die alchemistischen Abhandlungen über den Stein der Weisen. Das mal als ein Auszug für ein Beispiel von Kulturkritik. Ich nehme an, den Jüngeren kommt das womöglich borniert und weit weg von ihrer Lebenswelt vor. Altersmäßig stehe ich wahrscheinlich so ein bisschen zwischen Ihnen und ich glaube, ich neige etwas mehr zu dieser Sichtweise, als mir im Umgang mit Studenten gut tut. Ein weiteres Beispiel für eine Kulturkritik, wenn Sie gestatten, wende ich die mal an auf mein Umfeld, die Hochschule. Wenn ich Sie fragte, was würden Sie antworten auf die Frage, was sollte das Ziel aller Bildung sein? Haben Sie darauf eine Antwort? Ich frage insbesondere auch die jüngeren Leute. Sie senken den Kopf und schweigen. Ja, was sollte das Ziel aller Bildung sein? Haben die anderen eine Antwort vielleicht? Bitte? Die Erweiterung des eigenen Wissens. Ja? Sicher ein Teil, der dazugehört, ganz klar. Andere Vorschläge? Das Leben meistern. Okay. Zusammenhänge erkennen. Ja? Ich denke, das sind alles sicher gute Aspekte, die wir, wenn wir da länger nachdenken, zusammentragen würden. Ich möchte es auf eine Kurzformel bringen. Schlage ich Ihnen mal vor, das Ziel aller Bildung sollte sein, der kritische Mensch. Nun gut, jede Generation versündigt sich an den Folgenden. Wir, meine Generation, haben uns was vorzuwerfen, denn wir lassen, so spitze ich einmal ein bisschen zu, den Niedergang der Bildung zu. Der fand in uns Vorboten und findet nun Vollstrecker in uns. Ich weiß, Pathos am Abend bringt Melancholie und Sorgen, aber es ist womöglich was dran. Warum machen wir das mit? Warum machen wir das weiter mit? Viele von uns, die wir heute da in der Verantwortung stehen, im Bildungssystem, ja, sind beispielsweise der Ansicht, dass der Prozess, den man mit dem Stichwort Bologna bezeichnet, Blödsinn ist. Und kaum, dass wir das auszuhalten uns antrainiert haben, setzen wir aber noch eins drauf. Wir lassen Erstsemester Selbsterfahrungsgruppe spielen und drücken ihnen Schnuller zwischen die Lippen, metaphorisch gesprochen. Helikoptermütter übergeben ihre Kleinen an Helikopterprofessoren, an Helikopterdozenten, an Helikopterstudiengangsreferenten und Mitarbeiter an einer Helikopterverwaltung. Und die alle sind darauf bedacht, die armen Kleinen an ihre trockenen Brüste der eigenen Unentbehrlichkeit zu legen, um sich für gute Menschen zu halten. Und weil das alles nicht reicht, weil wir der Kraft der Bildung und ihrer langsamen Wirkung nicht mehr vertrauen, lehren wir nicht mehr, was unsere Fachgebiete gebieten und unser Verstand uns eingibt, sondern ergehen uns in Nebenbeschäftigungen, bilden wichtige Kommissionchen und Ausschüsschen und Ründchen, die uns von unserer Erbärmlichkeit ablenken. Das muss immer hysterischer werden, weil wir sonst Gefahr liefen, zur Besinnung zu kommen. Sie hören, ich werde langsam warm. Aber ich will es nicht überspannen. Ich möchte den Bogen zurückspannen zu unserem Oberthema in diesem Semester. Vielleicht fragen Sie sich bei all den Ausführungen, die ich mache, warum die Kritik ein Abenteuer sein soll. Kritik zu üben kann tatsächlich lebensgefährlich sein, jedenfalls unter entsprechenden Umständen und in gewissen Gesellschaften und Staaten. Der französische Philosoph, Literat und Aufklärer Voltaire soll gesagt haben, Zitat, wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, musst du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren darfst. Bei unseren Kronzeugen des kritischen Denkens selbst gab es welche, denen ihre Kritik an ihrer Zeit gefährlich wurde. Bei Sokrates führte das zu einer Verurteilung zum Tode. Als 1938 deutsche Truppen auf Hitlers Geheiß in Österreich einmarschierten, folgte der Wiener Karl Popper gerade einer Vortragseinladung nach Neuseeland und wusste, dass er nicht mehr in sein Heimatland zurückkehren kann. Er wäre wegen seines kritischen Denkens verfolgt worden und auch noch wegen seiner jüdischen Vorfahren. Was machte Popper? Er veröffentlichte 1945 sein zweites Hauptwerk, ich glaube 1927, da war er 25 Jahre alt, erschien sein erstes Hauptwerk, Die Logik der Forschung. Das ist nach wie vor eines der zentralen Werke der Wissenschaftstheorie. 1945 veröffentlichte er dann Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, ein Werk, in dem er abrechnet mit totalitärem Denken. Und es natürlich zuerst einmal untersucht, woher kommt totalitäres Denken, was sind die Wurzeln dafür. Und das muss man in diesem Zeitkontext legen, denn das ist natürlich eine Abrechnung auch mit der Hitlerei. Dass Kritik ein lebensgefährliches Abenteuer werden kann, dafür gibt es immer wieder Beispiele. Meinungsfreiheit ist ein seltenes Privileg auf dieser Welt. Wir vergessen das womöglich, weil wir uns daran gewöhnt haben, aber in der Tat ist es in der Welt nicht der Standardzustand. Denken Sie zum Beispiel an den Blogger Raif Badawi, dem in Saudi-Arabien die Todesstrafe droht, weil er ein paar Worte in Texte gefasst hat. In solchen Fällen, und Geschichte und Gegenwart sind voll von solchen Fällen, wird die Kritik zu einem Abenteuer in einer Welt, die gerade deshalb der Aufklärung und der Kritik bedarf, weil sie sie vernichten will. In den Gefilden dieser Welt, wo es möglich ist, Kritik ohne Gefahr für Leib und Leben zu üben, da ist die Kritik aus anderen Gründen gefährdet. Saturierte Kulturen wollen sich dieser Anstrengung heute nicht mehr unterziehen. In ihnen drohen Aufklärung und Kritik im Seichten zu ertrinken. Beide, Vargas Llosa und Neil Postman, zeigen das, glaube ich, sehr deutlich in ihren Werken. Neben der Kritik als Abenteuer in der Welt gibt es aber noch die Kritik als geistiges Abenteuer. Es ist eine große Lust, grundlegende Fragen zu stellen. Es ist ein großes Abenteuer mit offenem Ausgang. Das strengt an. Und wir sehen heute häufig in der Anstrengungslosigkeit einen größeren Wert als in der Anstrengung des Denkens und der Kritik. Es macht große Mühe, den nächsten Irrtum vorzubereiten. Denken Sie an Herrn Keuner. Und noch mehr Mühe macht es, ihn aufzuklären. Unser Wissen, unser Glaube, unsere Wissenschaft spiegeln stets nur den aktuellen Stand unseres Irrtums. Habe Mut, dich zu irren, habe Mut, deine Irrtümer aufzuklären, wäre wohl womöglich ein passender Wahlspruch einer neuen Aufklärung. Neil Postman, dieses Buch ist im Deutschen mit einer Forderung übersetzt, die zweite Aufklärung nennt er das. Also, habe Mut, dich zu irren, habe Mut, deine Irrtümer aufzuklären. Aber um es noch einmal mit einem Philosophen des Zeitalters der Aufklärung, Georg Christoph Lichtenberg, skeptisch zu wenden, ich zitiere, man spricht viel von Aufklärung und wünscht mehr Licht. Mein Gott, was hilft aber alles Licht, wenn die Leute entweder keine Augen haben oder die Augen, die sie haben, vorsätzlich verschließen? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stelle mich natürlich gerne auch Ihren Fragen, wenn Sie denen noch welche bei diesen Temperaturen zu stellen vermögen. Oder Ihrer Kritik. Da sollte ja hoffentlich Anlass dafür drin sein. Ja. Gibt es noch was, was Sie mir zuwerfen mögen? Oder ist die Devise nur schnell raus hier? Seine konstruktive Kritik an den baulichen Zuständen hier, Sie können sie nicht aufmachen. Mhm. Ja, Sie können sie einschmeißen, am besten von innen. Ich bin nicht der Architekt dieses Baus, wie ich überhaupt kein Architekt bin, aber ich glaube, es ist so gemeint. Ne? Herr Beuken, können Sie aufklären? Jetzt haben wir endlich auch noch ein Beispiel für die Kritik, über die ich heute nicht reden wollte. Aber Dankeschön, Sie haben recht, es ist jedes Mal im Sommer hier eine Tortur. Aber naja, Sie sparen sich die Ausgaben für die Sauna, das ist doch auch was. Nun gut, also, wenn Sie mich nun in Ruhe lassen wollen, dann sage ich Ihnen vielleicht noch eins. Aller Voraussicht nach wird es im Wintersemester wieder eine Vortragsreihe geben. Wir sind da in den letzten Zügen zu klären, ob es eine Finanzierung gibt und so weiter, aber rechnen Sie mal damit, dass Sie montags abends sich hier wieder einfinden können. Und thematisch wird es ein bisschen eine Fortsetzung geben dessen, was ich heute grob umrissen habe. Es wird im nächsten Semester tatsächlich um Kultur- und Gesellschaftskritik gehen und um entsprechende Figuren und Ideen. Und dann können Sie also ein bisschen das vertiefen, was ich Ihnen heute grob umrissen habe. Danke Ihnen herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Abend, vielleicht bis zum nächsten Semester. Wiederschauen.